Wir waren nicht viele Tage in der Obhut des Händlers, bevor wir nach der üblichen Methode verkauft wurden. Auf ein Signal hin, wie ein Trommelschlag, stürmen die Käufer sofort in den Hof, in dem die Sklaven eingesperrt sind, und wählen das Paket aus, das ihnen am besten gefällt. Der Lärm und das Getöse, die damit einhergehen, und der Eifer, der in den Gesichtern der Käufer zu sehen ist, tragen nicht wenig dazu bei, die Befürchtungen der verängstigten Afrikaner zu verstärken, von denen man annehmen kann, dass sie sie für die Diener der Zerstörung halten, der sie sich verschrieben zu haben glauben. Auf diese Weise werden ohne Skrupel Verwandte und Freunde getrennt. Die meisten von ihnen sehen sich nie wieder. Ich erinnere mich, dass in dem Schiff, in dem ich herübergebracht wurde, in der Wohnung der Männer mehrere Brüder waren, die beim Verkauf in verschiedenen Losen verkauft wurden. Und es war bei dieser Gelegenheit sehr bewegend, ihre Schreie beim Abschied zu sehen und zu hören. O ihr nominellen Christen, könnte euch nicht ein Afrikaner fragen, ob ihr das von eurem Gott gelernt habt, der zu euch sagt, tut allen Menschen, was ihr wollt, dass sie euch tun? Reicht es nicht, dass wir aus unserem Land und von unseren Freunden gerissen werden, um für euren Luxus und eure Gewinnsucht zu schuften? Muss auch jedes zarte Gefühl eurem Geiz geopfert werden? Sollen die liebsten Freunde und Verwandten, die jetzt durch die Trennung von ihren Verwandten noch teurer geworden sind, noch voneinander getrennt und so daran gehindert werden, die Trübsal der Sklaverei mit dem kleinen Trost des Zusammenseins und der Vermischung ihrer Leiden und Sorgen zu erhalten? Warum sollen Eltern ihre Kinder, Brüder ihre Schwestern oder Ehemänner ihre Frauen verlieren? Das ist doch eine neue Verfeinerung der Grausamkeit, die zwar keinen Vorteil bringt, dafür aber das Elend verschlimmert und dem Elend der Sklaverei noch neue Schrecken hinzufügt.
Ja, das ist ein Zitat aus The Interesting Narrative of the Life of Olauda Equiano or Gustavus Vassa the African, das erstmals 1789 in London veröffentlicht wurde. Und das spannenderweise die Autobiografie ist von dem im Titel erwähnten Olauda Equiano, der aus dem heutigen Nigeria stammte und als Kind versklavt wurde, dann nach Amerika verschifft wurde, Teil des transatlantischen Sklavenhandels war, dem es dann aber später gelang, seine Freiheit zu erkaufen, nach London zu ziehen und dort zu einem der führenden Stimmen des Abolitionismus, also der Abschaffung, der Bewegung für die Abschaffung der Sklaverei wurde. Eine extrem spannende Zeitquelle, weil er diesen Bogen spannt, von selbst Opfer des Sklavenhandels zu sein, zu einer der aktiven Personen, die mit seiner Geschichte und mit seinen Publikationen eben ganz aktiv dazu beitragen, die Öffentlichkeit in England davon zu überzeugen, dass man das so nicht weiterführen kann, dass es nicht tragbar ist im frühen 19. Jahrhundert. Aber das Ganze beginnt deutlich früher und der transatlantische Sklavenhandel hat natürlich unser Bild von der Sklaverei nachhaltig geprägt. Wenn wir an Sklaverei denken, haben wir in der ersten Folge ja so ein bisschen plakativ aufgemacht, denken wir meistens entweder an die Pyramiden im Alten Testament, und das haben wir schon in der ersten Folge debunked, hört euch das gerne an, und dann eben an den transatlantischen Sklavenhandel als ganz zentrale Bilder, die uns dabei in den Kopf kommen. Und heute wollen wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Wir wollen den atlantischen Sklavenhandel untersuchen und fragen, wie kam es dazu, was war der Hintergrund, was für Blüten hat das Ganze getrieben und wie kam es dann letztlich dazu, dass das Ganze offiziell von dem British Empire abgeschafft und illegalisiert wurde. Das ist so der größere Bogen. Ich hoffe, wir schaffen es in einer Folge. Vielleicht werden hieraus aber auch später zwei. Ansonsten, ich bin hier mit Jonas, der das Zitat gerade vorgelesen hat. Hallo Jonas.
Hallihallo. Schön hier zu sein. Ich freue mich auf die Folge. Schweres Thema. Ich denke, wir werden trotz allem nur an der Oberfläche kratzen können. Da hängt sehr, sehr viel dran. Ja, aber jetzt schauen wir mal, was wir heute schaffen. Vielleicht gibt es auch noch extra Folgen dazu. Wer weiß.
Ja, ursprünglich war ja, ich hatte das vorher angekündigt, geplant, dass wir jetzt noch ein bisschen in der dritten Folge durch andere Kulturen der Welt meandern und uns anschauen, was denn außerhalb von Europa sklavereitechnisch noch so los war im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Aber tatsächlich in der Vorbereitung zur Folge ist mir aufgefallen, dass da mit der rote Faden ganz schön verloren geht und wir ganz schön ins Meandern kommen, historisch. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, das Ganze ein bisschen umzustellen, nachdem wir antike Mittelmeerraum und Frühzeit gemacht haben. jetzt und in der zweiten Folge Mittelalter in Europa hauptsächlich und jetzt den transatlantischen Sklavenhandel und dass wir danach dann so Themen wie islamischer Sklavenhandel und andere nochmal in separaten Folgen behandeln und mal einen Blick auch nach Ostasien, was ich sehr spannend fände. Aber das muss, glaube ich, besser vorbereitet werden und jetzt nicht einfach hier als ewiges Ding, was sich so zieht und wir kommen von einem ins nächste. Das ist, glaube ich, nicht so ergiebig. Ich glaube, es ist ergiebiger, wenn wir jetzt in dem Dreierteil erstmal so einen großen Bogen spannen und vielleicht dann fertig kriegen heute am Ende der Folge. Mal schauen. Ich denke, es ist extrem wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, auch wenn das vielleicht das bekannteste Thema der Sklaverei ist, so mit dem wir uns bisher sind, neben den Griechen und den Römern, über die viel geredet wird, natürlich auch. Denn der transatlantische Sklavenhandel ist mit Sicherheit der Sklavenhandel, der unsere moderne Welt am nachhaltigsten geprägt hat, weil er in seiner Dimension, wie wir heute auch sehen werden, allein was die Anzahl der versklavten Menschen angeht, aber auch was die in der Dimension, was die industrielle Entmenschlichung angeht, ganz neue Standards gesetzt hat. Und wie es dazu kam, dazu kommen wir jetzt. Im Jahr 1441 beginnen zwei portugiesische Entdecker, sich mit der westafrikanischen Küste zu beschäftigen, nämlich Nuno Tristão und António González. António González. Und die segeln eben nach Mauretanien in Westafrika 1441 und entführten dort 12 Afrikaner und kehrten dann nach Portugal zurück, wo sie die gefangenen Menschen Prinz Heinrich dem Seefahrer, diesem ganz berühmten Sinnbild für das portugiesische Weltreich, das es kurzzeitig mal gab, als Geschenk überreichten. Bis 1460 wurden auf der gleichen Route jährlich ungefähr 700 bis 800 Afrikaner dann entführt und nach Portugal eingeführt.
Darf ich noch kurz was einwerfen?
Ja, gerne.
Also das waren jetzt natürlich nicht die ersten Afrikaner, die nach Europa gekommen sind. Es sind auch nicht nur als Sklaven, aber als Sklaven sind auch dann durch die Sahara
nordafrikanische Händler, die eben den Subsahara-Sklavenhandel, der natürlich viel älter ist als der transatlantische.
Ja.
Also da hast du vollkommen recht. Und es gab schon afrikanische Sklaven seit lange bevor der Reconquista auf der Iberischen Halbinsel zum Beispiel. Der Bedarf an Sklaven verändert sich aber spannenderweise im 15. Jahrhundert. Also du hast vollkommen recht. Es gab davor schon Leute, die versklavt wurden und nach Europa verschleppt wurden aus Afrika. Über diese Sahara-Route und die islamischen Sklavenhändler, die in Nordafrika waren. Aber es gab eine ganz interessante Entwicklung und um die zu verstehen, müssen wir dem Zucker folgen. Hm. Zucker ist nämlich eine extrem wichtige und teure Ressource im Mittelalter. Nach der, abgesehen von Honig, gab es ja sonst keine andere großartige Möglichkeit, Dinge zu süßen. Die Zuckerrübe war noch kein großes Ding damals. Und dementsprechend musste man eben Zuckerrohrfelder anbauen. Das Problem mit dem Zuckerrohranbau, jetzt ganz verkürzt gesagt, ist, dass die Arbeitsbedingungen so schrecklich sind, weil du eben die Zuckerrohrfelder, das Ernten an sich mit vielen Schnittverletzungen und körperlichen Versehrtheiten zu tun hat und du dann eben auch beim Molasse kochen und so, die Verletzungen reichten von Verstümmelungen zu Verbrennungen im Arbeitsprozess selber für die Arbeiter. Deswegen wurden für Zuckerplantagen seit frühester Zeit Sklaven eingesetzt. Es gab um Bagdad herum zum Beispiel Zuckerrohrplantagen gab. Da machen wir mal eine separate Folge drüber. Da reden wir dann, wenn es um die islamische Welt und die Sklaverei dort eher geht. Aber es leben heute noch mehrere hunderttausend Menschen im Irak, die von ostafrikanischen, ehemals versklavten Menschen abstammen und die heute noch im Südirak leben. Und das geht auch auf die Zuckerrohrplantagen, die es dort eben gab, zurück. Der europäische Zucker kam ursprünglich hauptsächlich aus der Levante. Das Ganze startet interessanterweise schon so im Hochmittelalter, zur Zeit der Kreuzzüge und danach, als es im Libanon Zuckerrohranbau gab, nachdem dann das Kreuzfahrerstaatenexperiment zunehmend gescheitert ist, wandern die Plantagen erst nach Zypern, die Insel direkt vor der Küste in der Levante, klar, praktisch. Und auf Zypern hat man wieder das Problem, dass die lokale Bevölkerung nicht selber auf den Zuckerrohrplantagen arbeiten will und sich weigert, dort anzuheuern. Also beginnt man aus der Krim Menschen zu kaufen, Sklaven zu kaufen, die da also auch Osteuropa gefangen genommen wurden. Die Krim-Tataren selber haben das Ernten der Steppe genannt, wenn man in regelmäßigen Abständen dort Beutezüge gemacht hat, um Leute zu versklaven, um die dann eben in den Mittelmeerraum zu verkaufen. Das war eine der großen Wirtschaftszweige auf der Krim zu der Zeit auf jeden Fall. Mit dem schwindenden Einfluss Europas in der Levante wandern die Plantagen schrittweise weiter nach Osten im Mittelmeer, bis wir dann im 15. Jahrhundert Zuckerrohrplantagen auf den Kanarischen Inseln und den Malediven bekommen von Portugal. Gleichzeitig schneidet das Osmanische Reich im 15. Jahrhundert zunehmend den Sklavenhandel von der Krim ab und schottet Europa von den Zucker- und Sklavenrouten aus dem Osten. Wenn wir hören, dass die Spanier auf dem Weg zur neuen Welt und die portugiesischen Entdecker losgezogen sind, um neue Wege für die Seitenstraße nach Indien zu finden, dann ist es sicherlich auch ein Teil der Wahrheit und stimmt auf jeden Fall auch mit, weil man eben versucht hat, den Mittelmann aus der Rechnung rauszuschneiden. Und das war eben das Osmanische Reich, das zu dem Zeitpunkt dann sowohl Ägypten, die gesamte Levante, als eben auch den Bosporus beherrscht hat. Und gleichzeitig musste man aber neue Quellen finden für Sklaven auf den eigenen Zuckerplantagen. Und am Anfang wurde das, wie du schon richtig erwähnt hast, durch Einkäufe aus Nordafrika von afrikanischen Sklaven, von nordafrikanischen Händlern organisiert. Und dann fangen sie aber ab 1440 an, mit ihren Schiffen selber loszufahren, diese Entdecker. Und dann nach und nach eben die Route Westafrika hinunter weiter zu entdecken und dabei eben immer wieder Menschen zu entführen, weil man weiß, das ist ein sicherer Absatz und das ist eine Ware, die sie da entdecken. Es sind Menschen, es sind Arbeitskraft, die man auf die Zuckerrohrplantagen zwingen kann. Auf den Kanarischen Inseln werden dann zum Beispiel ursprünglich die indigene Bevölkerung versklavt und zu Tode gearbeitet. Aber sobald es nicht mehr genug lokale Arbeitskraft gibt, wird die extern importiert. Wir sehen hier den Einsatz von solchen Marktlogiken. Also die Expansion der Osmanen im östlichen Mittelmeerraum drängt die Spanier dafür, sich neue Handelsrouten zu suchen, aber eben nicht nur für Seide und Gewürze, wie man in den Schulbüchern immer so gern liest, sondern eben auch Sklaven. Von 1460 bis 1500 nahm die Verschleppung dann schrittweise immer weiter zu. Und Spanien und Portugal begannen, vor allem Portugal entlang der westafrikanischen Küste, Festungen und Stützpunkte auf vorgelagerten Inseln hauptsächlich zu errichten. Und wir sehen dann ab 1480 in Madeira, in Kap Verde und dann auch auf São Tomé vor der Küste vom Kongo, die Vorläufer der späteren Zuckerrohrplantagen, wie wir die in der Neuen Welt und aus der Karibik kennen. Da ist das Labor auf diesen Inseln, wo die Zukunft des Kolonialismus und des transatlantischen Sklavenhandels getestet wird. Da werden die Arbeitsweisen, was funktioniert, wie muss ich das aufbauen, dass ich meine Sklaven unter Kontrolle halten kann und all die schrecklichen Mechanismen, auf die wir später eingehen werden, werden hier laboratorisch getestet und perfektioniert. Was passiert 1492?
Was passiert 1492?
Kolumbus passiert. Oh. Ja, das heißt, man darf nicht irgendwie nur denken, naja, Kolumbus hat dann die Karibik oder die neue Welt oder wie auch immer in großen, dicken Anführungszeichen entdeckt und dann ging alles los, sondern wir sehen, dass hier schon 50 Jahre an der westafrikanischen Küste und auf den Inseln, auf den Kanarischen, Kap Verde und so weiter eben trainiert wird. Und als Kolumbus dann die Karibik entdeckt, haben wir ja schon Methoden. Wir haben Sachen, die schon funktionieren, die auf São Tomé funktioniert haben, die auf Kap Verde funktioniert haben und so weiter und die sich als sehr lukrativ erwiesen haben. Und es ist nicht so, als müsste man da dieses System der Plantagen komplett neu erfinden, sondern Kolumbus, der ja dann auch als erste Amtshandlung Menschen versklavt und zu Tode arbeitet. Also da machen wir mal eine separate Folge drüber, aber es ist extrem schrecklich, was mit der Bevölkerung, der ursprünglichen Bevölkerung der Karibik passiert ist, als sie in Kontakt gekommen sind mit den ersten Spaniern. Das war ja nicht nur Krankheiten und alles andere, was da zur Dezimierung geführt hat, sondern auch unglaubliche Brutalität von diesen frühen Expeditionen, die das meiste aus dem menschlichen Kapital herausquetschen wollten, die sie da quasi erobert hatten auf irgendeine Art und Weise. Und das Ganze wurde dann, nachdem Amerika entdeckt wurde, wieder in dicken Anführungszeichen, 1493 vom Papst auch alles ratifiziert und auf eine vertragliche Grundlage gestellt. Die Spanier und die Portugiesen auch waren extrem versessen auf Gesetze und auf eine gesetzliche Grundlage für ihr Handeln. Und Papst Alexander VI., berühmte Borgia-Papst, war spannenderweise Spanier. Einer der wenigen spanischen Päpste, die wir im Mittelalter haben. Kein Wunder also, dass er mit verschiedenen Bullen und Doktrinen dazu führt oder das Ganze untermauert, das Großmachtstreben Spaniens und Portugals. Es gibt zum Beispiel die Bulle Inter Cetera, die gemeinsam mit dem Vertrag von Tordesillas, der recht bekannt ist, den Streit zwischen Portugal und Spanien beigelegt hat, wer jetzt welche Einflusszone bekommt. Und es gibt dann eben die berühmte Aufteilung der Welt in zwei Einflusssphären entlang eines gewissen Höhengrads. Und alles nördlich davon gehört den Spaniern und alles südlich davon gehört den Portugiesen. Und man kann davon ausgehen, dass zu diesem Zeitpunkt die Portugiesen heimlich schon an der brasilianischen Küste gewesen sind und in diesen Vertragsverhandlungen sich deswegen auch das so zusichern haben lassen, weil sie wussten, da ist Land. Aber sie wussten nicht, dass nördlich davon eben auch sehr, sehr viel Land ist, was sie den Spaniern damit dann gegeben haben. Aber das ist der Grund eben diese Aufteilung, dass heute in Brasilien Portugiesisch gesprochen wird und nicht Spanisch wie sonst im Großteil Mittel- und Südamerikas. In dieser Bulle Inter Cetera 1493 wird Spanien und Portugal auch das Recht gegeben, alle nichtchristlichen Länder für sich zu beanspruchen und zu kolonialisieren und amerikanische Ureinwohner und Afrikaner zu versklaven. Das heißt, wir haben jetzt hier eine offizielle Ratifizierung der höchsten kirchlichen Autorität dieses Strebens nach Sklaven, nach Kolonien und nach Großmacht. Und damit geht es jetzt richtig los. Wir haben jetzt auf einmal das, was vorher an der Küste entlang passiert ist, in kleinen Maßstab mit den Inseln, die paar hundert Leute, das hört sich jetzt natürlich, ne, aber die hunderte Leute, die vorher verschleppt werden, stehen jetzt eben einer zunehmend größeren Nachfrage entgegen, weil wir die Karibik entdeckt haben und die Leute auf der Karibik unglaublich schnell zu Tode gearbeitet werden. Die indigene Bevölkerung stirbt so schnell, dass wir in der Karibik vor allem dann relativ schnell die Rufe nach Fachkräften, nach Sklaven aus Afrika eben, der Ruf dazu laut wird. Bis zum Jahr 1500 hatten Spanien und Portugal zusammen extra ungefähr 50.000 Westafrikaner dann schon verschleppt, die hauptsächlich noch in Europa als Hausangestellte, Handwerker und Bauern gearbeitet haben.
Da habe ich auch noch nicht.
Auf den Inseln.
Da hätte ich auch noch eine Zahl zu. Also in einigen Städten, iberischen Städten, war dann der Anteil an Afrikanern schon bei 10%, in Sevilla zum Beispiel. Und ja, sie waren halt hauptsächlich dann in der Landwirtschaft oder im Haushalt. Aber sie sind dann natürlich auch mit auf die Entdeckungsreisen gefahren als Seeleute. Sie sind auch in die Feldzüge mitgezogen. Also es waren nicht nur Europäer, die darüber gekommen sind, dann in die neue Welt. Es waren tatsächlich dann auch schon die afrikanischen Sklaven.
Damit. Sehr spannender Punkt. Eine Sache, die jetzt hier aus dem Skript ein bisschen, es sollte ja auch verboten werden, dass Nichtchristen in die neue Welt kommen. Also es gab dann auch ja verschiedene Edikte der Spanier, dass Muslime und Juden zum Beispiel nicht in die neue Welt dürfen, damit sich dort nur das Christentum verbreitet. Mhm. Als spezielle Doktrin zum Beispiel. Da können wir später nochmal gern drüber reden. Im Jahr 2009 haben portugiesische Archäologen bei einer Ausgrabung spannende Hinweise über das Leben der ersten afrikanischen Sklaven in Portugal auch ausgegraben und haben 158 Skelette analysiert, die bei so Bauarbeiten in Lagos, in der südportugiesischen Hafenstadt, zutage kamen und kamen dann zu dem Schluss, dass aber auch schon im 15. Jahrhundert, wenn wir noch nicht diese auf Hyperdrive geschaltete transatlantische Ökonomie haben, Mangelernährung, unbehandelte Verletzungen und schwerste körperliche Misshandlungen schon an der Tagesordnung standen den Sklaven gegenüber. Also das war jetzt nicht so, als wäre das irgendwie gewaltlos oder besonders viel friedlicher gegangen, nur weil das in dieser römischen Kontingenz stand und nicht zwingend auf der Zuckerplantage war. Wobei natürlich die Leute dann auf den Azoren, Madeira, Kanarischen Insel und auf Kapverden auch auf Zuckerplantagen schon gearbeitet haben, wie ich erwähnt habe. Unter der Nutzung der Kanarischen Inseln als Flottenstützpunkte begannen die Europäer dann, noch vor allem die Portugiesen, ihre Aktivitäten entlang der Westküste zu verlagern und immer mehr Raubzüge, bei denen Sklaven erbeutet wurden, durchzuführen. Das Ganze lief nicht so unproblematisch ab, wie wir uns das immer vorstellen. Es dauerte nicht lange, bis zum Beispiel vom damals, es gab ja starke und große Königreiche damals in Westafrika, wie zum Beispiel das Königreich Kongo, die dann angefangen haben, aktiven Widerstand dagegen zu leisten, nachdem sie bemerkt haben, Moment, da tauchen komische Schiffe mit einer komischen Form auf einmal bei uns vor der Küste auf und klauen unsere Leute. Teilweise wurden dabei dann eine ganze Expedition getötet und Boote versenkt, weil vor allem, wenn es um die Navigation der Flussmündungen und so ging, die lokalen Seeleute halt deutlich besser Bescheid wussten, wie man die navigiert und sie viel besser darauf ausgerüstet waren, dort lokal unterwegs zu sein. Das heißt, das Ganze führt zu Verlusten und ist kein so einfacher Job, wie sich das die Portugiesen teilweise auch vorgestellt haben. Deswegen hat der portugiesische König dann bis 1494, also ein Jahr nachdem ihm eigentlich erst in Tordesillas offiziell zugeschlagen wurde, aber inoffiziell natürlich schon mit 40 Jahren Erfahrung in Westafrika, schließt der portugiesische König mit mehreren Herrschern von westafrikanischen Staaten Abkommen, die den Handel zwischen den jeweiligen Staaten, Protostaaten ermöglichen und die Portugiesen in die Lage versetzten, die gut entwickelten Handelszentren in Afrika anzuzapfen, ohne sich auf direkte Feindseligkeiten einzulassen. Also sie haben sich statt random Leute zu klauen gesagt, wir kooperieren mit den lokalen Herrschern, um unsere Bedürfnisse hier zu befriedigen. Und damit wird jetzt in Kombination mit der Entdeckung der Karibik eben eine Entwicklung in Gang gesetzt, die den Sklavenhandel extrem beschleunigen wird. Warum war das Ganze so lukrativ? Warum hat sich daraus so ein Mahlstrom der ökonomischen Interessen entwickelt? Dafür müssen wir, glaube ich, ganz kurz uns den Dreieckshandel vergegenwärtigen in unserem Kopf. Wir denken uns alle ein Dreieck, von dem ein Eck in Europa liegt, in den verschiedenen Hafenstädten. Ein Eck liegt in Nordamerika, Mittelamerika, der Karibik vor allem zu der Zeit. Und das dritte Eck des Dreiecks liegt in Westafrika. Die Logik war, dass man mit Produkten aus Europa in Afrika die günstig gegen Menschen eintauschen kann, dann die Menschen aus Afrika versklavt in die Karibik bringen kann, die dort in der Karibik zu Tode arbeiten kann als Sklaven oder beziehungsweise so lange wie möglich eben ihre Arbeitskraft ausbeuten kann und dann aus der Karibik extrem gefragte Produkte wie eben Zucker, Tabak, Baumwolle und Rum nach Europa zu exportieren. Das heißt, es war auf jedem Weg ein Wertgewinn dabei. Und das hat dazu geführt, in Kombination damit, dass eben die Spanier dann auch in den Minen von Südamerika extreme Silbervorkommen entdeckt haben, dazu geführt, dass so ein globaler Handel auch über den transatlantischen Sklavenhandel hinaus zustande kam. Also die Spanier arbeiten dann die lokale Bevölkerung in den Minen zu Tode, haben riesige Gewinne an Silber, die sie dann nutzen können, um in China den Porzellanhandel nachhaltig zu beeinflussen zum Beispiel. Weil in China war eben Silber und in Asien war Silber gemeinsam Indien Gold ein sehr, sehr gern gesehenes Zahlungsmittel. Und auf einmal hatten die Europäer davon ganz, ganz viel. Durch diesen Dreieckshandel und durch die Ausbeutung von Amerika kam Europa dann an die Stelle, wo sie sagen könnten, wir können jetzt auf einmal dick einkaufen in Indien auf dem Markt. Wir holen uns jetzt dann mal richtig Gewürze. Und das führt dann eben zur Entwicklung unserer globalisierten Ökonomie, vielleicht, ne, wie wir sie heute kennen. Und auch zum Aufstieg des Westens in diese extrem mächtige Stellung. Diese Monopolstellung, die dann eben im Kolonialismus und all diesen Dingen ihren Höhepunkt erreicht.
Ja, damit wird auch die Aufteilung der Welt, wie wir sie kennen, losgetreten. Also letztendlich. Also der Einfluss war enorm.
Und dieser Sklavenhandel ist halt ein zentraler Aspekt dabei.
Ja.
Es hätte keinen Zucker und keine Molasse und keinen Rum aus der Karibik gegeben, wenn nicht die Menschen versklavt worden wären und gegen ihren Willen dazu gezwungen worden wären, diese Produkte herzustellen. Hier Hispaniola, also die heutige Domrep und Haiti, die Insel, wo die beiden Länder drauf sind, war halt die wertvollste Kolonie dann sehr schnell der Spanier. Die haben dann später die Franzosen übernommen. Da wurde halt, und zwar dann die lukrativste französische Kolonie. Ich glaube, die hat allein mehr erwirtschaftet als der Rest aller anderen Kolonien des French Empires zusammen. Und nach der Französischen Revolution wollten sie das auch weiter beibehalten und so, trotz aller Proklamationen, auch unter Napoleon, weil man eben gesagt hat, das ist das lukrativste Geschäft, was wir haben. Über die Revolution in Haiti als eine sehr große und erfolgreiche Sklavenrevolution oder die erste erfolgreiche Revolution von Sklaven gegen eine europäische Macht, kommt eine eigene Folge zu. Habe ich mir überlegt, ob ich das hier mit reinwurschtel, aber es wäre viel zu kurz gekommen. Wir sind noch früher und sind noch dabei, dass sich der transatlantische Sklavenhandel so richtig entwickelt. Es machen nämlich ja nicht nur die Portugiesen und Spanier mit. Ja, bis jetzt haben wir darüber geredet, dass die Portugiesen da sehr viel eingefädelt hatten, und die Portugiesen hatten ursprünglich auch das alleinige Recht des Papstes, in Westafrika da zu walten. Bekannterweise gibt es ja ab dem 15. Jahrhundert in Europa zunehmend Menschen, die keinen Fick auf den Papst geben. Und ja, also die Protestanten kommen dann einfach auch mit dazu. Nach dem Erfolg Portugals und Spaniens wollen an alle anderen europäischen Nationen auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Im Jahr 1530 besuchte der englische Kaufmann in großen Anführungszeichen hier, ich würde eher sagen Pirat und krimineller Menschenhändler, William Hawkins aus Plymouth, die Guinea-Küste, und verließ sie, man weiß nicht genau, gekauft, geklaut, dort mit einigen Sklaven. Im Jahr 1564, 34 Jahre später, segelte dann sein Sohn John Hawkins auf der stolzen Tradition seines Vaters folgend zur Guinea-Küste, und seine Reise wurde damals offiziell dann schon von Elisabeth I. unterstützt. John wandte sich relativ schnell, wie das die Engländer traditionell lustigerweise immer wieder machen, schnell der Piraterie zu und stahl einfach 300 versklavte Afrikaner vom spanischen Sklavenschiff, anstatt sich selber darum zu kümmern, Leute zu bezahlen, oder ne? Nachdem er davor auch mit allen seinen Versuchen gescheitert war, direkt Menschen zu fangen selber, und die meisten seiner Männer nach Kämpfen mit den einheimischen Kriegern starben. Also da sehen wir, mit sehr viel Arroganz und der Idee, da ist, wird schon einfach, da fahren wir nach Westafrika und versklaven ein paar Leute und dann sehr schnell merken, Moment, die Leute wollen nicht versklavt werden. Moment, die wehren sich ja. Die kennen sich da ja deutlich besser aus wie ich. Und als das dann alles schief ging, bevor er dann als kompletter Versager zurückkam, hat er sich dann doch entschieden, dann überfallen wir wenigstens die Spanier. Lustiger Fakt, auch die erste Fahrt der East India Company war ein so durchschlagender Erfolg, weil sie statt, wie eigentlich geplant war, die investierte Summe in Asien für Gewürze auszugeben, sie sich einfach dafür entschieden haben, ein portugiesisches Schiff zu überfallen im Indischen Ozean, dort die Ware komplett abzunehmen und dann mit Ware und dem Geld wieder zurückgekommen sind. Das ist natürlich investitionstechnisch ein super Boost für alle Anleger, und danach wollten alle anderen auch mitmachen. Für Westafrika war aber natürlich nicht die East India Company zuständig, da gab es eine eigene Firma, nämlich die Royal African Company, die ab 1671, kleiner Zeitsprung, anfing mit einem königlichen Monopol Sklaven aus Westafrika zu handeln. Und das Spannende dabei ist, dass sie im Gegensatz zur Hudson Bay Company, Virginia Company oder der East India Company ein königliches Monopol hatte, das sich darauf erstreckt hat, dass sie die Möglichkeit dann hatten, andere Konkurrenten zu versklaven. Das heißt, wenn die jetzt ja Spanier oder Niederländer oder wen auch immer dort in ihren Häfen entdeckt haben, wo sie ihr Monopol hatten, dann haben die einfach auch direkt mit versklavt offiziell. Ich hab einen ganz kurzen Ausschnitt hier aus der Wikipedia zur Royal African Company rausgeschrieben, weil das das Wirken von so einer Firma im Sklavenhandel, glaube ich, in zwei Absätzen kurz runterbricht.
Britische Etablissements in Westafrika existierten damals am Gambia, in Sierra Leone, auf der Goldküste und der Sklavenküste. Der Handel in Westafrika konzentrierte sich in jener Zeit vornehmlich auf den Sklavenhandel sowie den Export von Rotholz aus Sierra Leone, Gold, Elfenbein und Gewürze. Besonders nachdem im Frieden von Utrecht am 11. April 1714 der Asiento de Negros als Kriegsentschädigung von Frankreich an Großbritannien übergegangen war, stand der Sklavenhandel im Vordergrund. Mit dem Asiento verpflichtete sich seine britische Majestät für den Zeitraum von 30 Jahren 144.000 Pièces d'Inde, übersetzt Stück Inder, gemeint sind versklavte Menschen, beiderlei Geschlechts in die spanischen Kolonien in Amerika zu liefern.
Okay, erstmal ganz kurz, what the fuck?
Ja.
Ganz kurze Unterbrechung hierzu. Es gab Verträge zwischen den unterschiedlichen Herrschern dann. Die Spanier hatten eine sehr protektionistische Wirtschaftspolitik und haben dann Verträge vergeben, wer ihnen wie viel Sklavenhandel liefern darf, auch mit einem Monopol. Und durch den hier ist es als friedensdiplomatische Niederlage übergegangen von den Franzosen an die Engländer hier das Privileg, den Spaniern eben diese 144.000 Sklaven über 30 Jahre zu liefern. Und das Abgefahrene ist einfach, dass die Pièces d'Inde genannt werden, also ja, Stück Inder, wie ich ja reingeschrieben habe, noch in die als Anmerkung. Die Westindies wurden ja auch so genannt, die karibischen Inseln, weil die Idee war, wir sind hier vielleicht auch in Indien. Wer weiß, ob das nur eine Marketingmasche von Columbus war, aber der Name ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ja, erstens, dass es in Stückzahlen abgerechnet wird, unglaublich entmenschlichend. Und auf der anderen Seite eben, dass diese Kategorie Dand zu einem Äquivalent für Sklave wurde. Man hätte auch Esklavage schreiben können oder so hier, wenn man schon französisch einen Vertrag aufsetzen will.
Ja.
Ja, bitte, lies gerne nochmal weiter. Man
sieht auch wieder schön, wie hier Menschen zu Ware gemacht werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ist krass. Besonders ertragreiche Jahre für den Sklavenhandel waren die ersten Jahre der 1680er Zeit, als die etwa seit 1630 andauernde allgemeine Trockenheit in der Sahara und den westlichen Savannengebieten einen erneuten Höhepunkt erreichte. Dies führte zu einer Hungersnot im gesamten westafrikanischen Raum südlich der Sahara, von der Senegalmündung über den Nigerbogen bis hinunter zur Gold- und Sklavenküste. Zahlreiche Afrikaner verkauften sich freiwillig in die Sklaverei, um etwas zu essen zu bekommen. Waren im Zeitraum von 1651 bis 1675 insgesamt von Portugiesen, Engländern, Holländern und Franzosen zusammengenommen aus Westafrika nördlich von Angola offiziell 371.200 Sklaven ausgeführt worden, waren es zwischen 1676 bis 1700 618.900 und im Zeitraum von 1701 bis 1710 312.200 Sklaven.
Und ja, parallel zu diesem groß angelegten Sklavenhandel wird die East India Company im asiatischen Raum zum größten Opiumhändler Asiens und legt große Opiumfelder in Indien an und macht damit viel Geld. Ist ganz spannend eben, wenn man sich das genau anschaut, wie viel Sklavenhandel, Piraterie und Drogenhandel doch tatsächlich im British Empire drinsteckte ursprünglich. Sehr, sehr faszinierend. Auch die Entwicklung von Versicherungen entwickelt sich in der Zeit, nämlich Versicherungen für den Sklavenhandel. Und spannenderweise gibt es da Kontingenzen zu heutigen Versicherungspolicen, die irgendwie durchgeführt wurden. Ich weiß nicht, ob es um Lebensversicherungen geht. Ich mache euch den Artikel nochmal hierzu in die Folgenbeschreibung auch. Aber auf jeden Fall gibt es zu der Zeit dann Sklavenpolicen, die sagen, wenn du deine Ware verlierst, dann kriegst du eine Entschädigung dazu. Das führt natürlich auch zu, sobald du eine Versicherung hast, führt es zu was? Versicherungen. Das heißt, wir haben jetzt den schrecklichen Fall, dass zum Beispiel, wir haben einen dokumentierten Fall, der das Zong-Massaker heißt, wo 130 versklavte Menschen von der Crew des britischen Schiffs, des britischen Sklavenschiffs Zong 1781 ermordet wurden, weil das Trinkwasser knapp wurde und dann gesagt wurde, naja, die Versicherungspolice bekommen wir ja trotzdem. Und es gibt dokumentierte und wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr undokumentierte Fälle davon, dass Menschen dann versklavt wurden, auf Schiffe geladen wurden und dann einfach umgebracht wurden, um eine Versicherungspolice einzustreichen. Was diese perverse Marktlogik, die immer mehr hier die Logik über etwas anderes übernimmt, finde ich irgendwie verdeutlicht. Und dabei muss man das Ganze, finde ich, differenziert betrachten. Also wenn wir uns nochmal die Reise von Hawkins' Sohn anschauen zum Beispiel, der sehr unerfolgreich versucht hatte, selbst Menschen zu versklaven, und dann sich eben auf die Piraterie beschränkt hat. Europäer starben relativ schnell an Krankheiten oder direkter Gewalteinwirkung, wenn sie versucht haben, in Westafrika irgendwas quasi operativ selber zu machen, militärisch zu der Zeit. Daher war es eben viel praktischer für sie, mit Verträgen, mit Lokalherrschern und so, einfach mit ihren Schiffen vor der Küste zu ankern oder ihre Flottenstützpunkte auf Inseln vor der Küste zu bauen und dann dort als eine Art mobiler Marktplatz oder als fester Marktplatz für Sklaven Leute einzusammeln, die zu ihnen gebracht werden. Und ja, die Historiker John Thornton und Linda Haywood von der Boston University haben das mal untersucht und Zahlen veröffentlicht und die schätzten, dass 90% der in die neue Welt verschifften Menschen in Afrika lokal versklavt wurden und dann an europäische Händler verkauft wurden und jetzt nur 10% direkt gefangen genommen wurden von europäischen Händlern. Und das ist eigentlich eine traurige Wahrheit oder die da irgendwie auch mit dazugehört eben, dass das jetzt nicht nur die bösen Europäer waren, die da hinkamen und Leute ausgebeutet haben, sondern es gab natürlich lokale Eliten, die Könige des Kongos, die dann in Portugal am Hofe sehr gern gesehene Gäste waren und viel in Europa unterwegs waren auch zum Beispiel. Aber eben auch ganz viele andere, also eine riesige Wirtschaftsstruktur, die sich dann eben auch in Afrika etabliert hat, in Westafrika, die das alles unterstützt und getragen hat und möglich gemacht hat natürlich auch. Es ist ein extrem komplexes Geflecht zwischen den lokalen Eliten, europäischen Händlern und Handelsvertretungen und den verschiedenen Herrschaftsstrukturen.
Das finde ich auch ganz spannend. Ich habe auch gelesen, so sinngemäß, dass die Europäer nicht in das Land oder in die Länder Afrikas eindringen konnten, aber in die Seelen der Menschen, wo sie dann das Begehren angesprochen haben nach seltenen Waren. Weil letztendlich haben sie dann ja die afrikanischen Sklavenhändler bezahlt mit Waren aus Europa, die wertvoll für sie waren. Also, und dann eben
Waffen. Zum Beispiel auch.
Ja. Ne? Also, und das ist ja traurig, aber
ja. Und es gab dann auch gezielt Praktiken, die sich im Land entwickelt haben. In der Nähe der Goldküste zum Beispiel stammten viele von den Versklavten aus dem Inneren des Kontinents, wo sie auf der Basis von, es gab dann viele so expansive Kriege auch, die dazu geführt wurden, um Sklaven zu bekommen. Und die Praxis wurde das Landfressen genannt. Mhm. Ganz ähnlich wie die Steppeernten bei den Krimtataren gab es da eben auch so eine Formulierung dafür, Raubzüge zu machen, um Menschen zu versklaven. Und der Vorteil dafür war natürlich, wenn ich den Gegner besiegt habe und dann irgendwie die gesamte männliche Bevölkerung verkaufe, dann ist natürlich auch die Chance, dass es da wieder einen Aufstand gibt oder irgendjemand sich gegen mich wehren kann, deutlich minimiert.
Also es wurden auch Frauen verschleppt, also, so ist es ja nicht. Die waren dann Konkubinen.
Genau. Und auch
sexuell ausgebeutet. Ja.
Und mussten auch auf den Plantagen arbeiten und so. Also es ist nicht, als wären sie nicht zu schwerer Arbeit gezwungen worden und eben auch sehr viele Kinder. Und in der Literatur wird eben oft über, also was ich jetzt gelesen hatte, oft darüber geredet, dann wie eben dann in Kriegszügen irgendwie die besiegten Feinde versklavt wurden und so weiter. Aber unser Eingangszitat von Olauda Equiano, der wurde als 11-jähriges Kind versklavt selber. Und deswegen finde ich finde ich extrem spannend an seinem Beispiel, weil er eben auch jetzt nicht da in dieses typische Raster fällt, sondern ein 11-Jähriger war, der ja nichts groß von der Welt wusste, wie er selber beschreibt, bis er eines Tages von zu Hause geraubt wurde. Ja, ich habe jetzt hier ein paar Zitate aus seiner Biografie, die ein bisschen länger sind. Wir können zwischendrin immer mal gerne stoppen und unterbrechen und kommentieren. Du musst nicht an einem Stück lesen. Aber ich fand es sehr spannend, ein bisschen was jemanden selbst sprechen zu lassen, der diese Erfahrung durchgemacht hat und es dann später sehr literarisch hochwertig verarbeitet hat. Also wir sind jetzt in den 1750er Jahren. Und er beschreibt seine Kindheit im ersten Kapitel seiner Autobiografie.
Der Teil Afrikas, der unter dem Namen Guinea bekannt ist und in dem der Sklavenhandel betrieben wird, erstreckt sich entlang der Küste über 3400 Meilen, vom Senegal bis nach Angola und umfasst eine Vielzahl von Königreichen. Von diesen ist das Königreich Benin das bedeutendste, sowohl was die Ausdehnung und den Reichtum und die Kultivierung des Bodens, die Macht seines Königs, als auch die Zahl und die kriegerische Gesinnung der Einwohner betrifft. Dieses Reich ist in viele Provinzen oder Bezirke unterteilt, In einer der entlegensten und fruchtbarsten von ihnen, die Eboe heißt, wurde ich im Jahre 1745 in einem reizenden, fruchtbaren Tal namens Issaka geboren.
Ja, und obwohl er selber Sohn eines Dorfältesten ist, sein Vater ist eine mächtige Person dort und so weiter, wird er eben während einem dieser Slave Raids gefangen genommen und von einem anderen Stamm versklavt und mehrmals weiterverkauft, bis er dann schließlich, also er wird erst an den anderen Stammesältesten verkauft, wo er als Haussklave arbeiten soll. Von dort rennt er dann weg und wird dann weiterverkauft und so weiter. Ich habe das ein bisschen abgekürzt. Und schließlich gelangt er dann nach mehreren Stationen des lokal verkauft werdens an der Küste. Und er beschreibt auch die lokale Sklaverei, die sie haben, direkt im ersten Kapitel, mit der er aufgewachsen ist, beschreibt aber, dass das eben eine Art von Haussklaverei war, wo der kontrastiert es stark und sagt, ja, bei uns gab es keinen großen materiellen Unterschied zwischen Sklave und Nicht-Sklave. Man hat im gleichen Haus gelebt und ging mehr darum, dass du wurdest zwar von zu Hause verschleppt, aber du hattest nicht diese Entmenschlichung komplett. Also er präsentiert die lokale Sklaverei als eine menschlichere Sklaverei. Auch ein sehr spannendes Argument. Aber ja, er referenziert es später nochmal. Auf jeden Fall gelangt er jetzt an die Küste.
Das erste Objekt, das mich bei meiner Ankunft an der Küste begrüßte, war das Meer und ein Sklavenschiff, das gerade vor Anker lag und auf seine Ladung wartete. Dies erfüllte mich mit Erstaunen, das sich bald in Schrecken verwandelte, als ich an Bord gebracht wurde. Ich wurde sofort von einigen der Besatzung angefasst und hochgeworfen, um zu sehen, ob ich gesund war. Und ich war nun überzeugt, dass ich in der Welt der bösen Geister geraten war und dass sie mich töten wollten. Auch ihre Hautfarbe, die sich so sehr von der unseren unterschied, ihr langes Haar und die Sprache, die sie sprachen, die sich von allem unterschied, was ich je gehört hatte, bestätigten mich in diesem Glauben. In der Tat waren meine Ansichten und Befürchtungen in diesem Moment so schrecklich, dass ich, wenn 10.000 Welten mir gehören würden, mich freiwillig von ihnen allen trennen würde, um meinen Zustand mit dem des gemeinsten Sklaven in meinem eigenen Land zu tauschen. Als ich mich auf dem
Also hier nochmal, hier die Referenz dafür zu sagen, nachdem er bereut jetzt, nachdem er vorher weggerannt war, nachdem er quasi von diesem anderen Stammesältesten gekauft worden war, bereut er es jetzt, dass er seine Situation davor nicht mehr geschätzt hat, weil all das, was er vorher dachte, wovor er weggerannt ist, ist besser als das, was er jetzt.
Als ich mich auch auf dem Schiff umschaute und einen großen, kochenden Kupferofen und eine Vielzahl schwarzer Menschen aller Art sah, die aneinander gekettet waren und deren Gesichter allesamt Niedergeschlagenheit und Kummer ausdrückten, zweifelte ich nicht mehr an meinem Schicksal. Und von Schrecken und Angst völlig überwältigt, fiel ich regungslos auf das Deck und wurde ohnmächtig. Als ich mich ein wenig erholt hatte, fand ich einige Schwarze um mich herum, von denen ich annahm, dass sie zu denen gehörten, die mich an Bord gebracht hatten und ihren Lohn erhalten hatten. Sie sprachen mit mir, um mich aufzumuntern, aber vergeblich. Ich fragte sie, ob wir nicht von diesen weißen Männern mit den schrecklichen Blicken, den roten Gesichtern und den losen Haaren gefressen werden sollten. Sie sagten mir, dass dies nicht der Fall sei. Und einer von der Mannschaft brachte mir eine kleine Portion Schnaps in einem Weinglas. Da ich aber Angst vor ihm hatte, wollte ich es ihm nicht aus der Hand nehmen. Da ich mich fürchtete, wollte ich es ihm nicht aus der Doppelung. Einer der Schwarzen nahm es ihm ab und gab es mir. Und ich nahm ein wenig davon in meinen Gaumen, was mich, statt mich zu beleben, wie sie dachten, in die größte Verwirrung stürzte, wegen des seltsamen Gefühls, das es hervorrief, da ich noch nie einen solchen Schnaps gekostet hatte.
Er ist halt auch elf.
Bald darauf gingen die Schwarzen, die mich an Bord gebracht hatten, weg und überließen mich der Verzweiflung. Man ließ mich nicht lange in meinem Kummer schwelgen. Bald wurde ich unter Deck gebracht und dort empfing mich ein solcher Geruch in der Nase, wie ich ihn in meinem Leben noch nie erlebt hatte, so dass ich durch den widerlichen Gestank und das Weinen zusammen so krank und niedergeschlagen wurde, dass ich nicht essen konnte. Und auch nicht das geringste Verlangen hatte, irgendetwas zu kosten. Ich wünschte mir nun, dass der letzte Freund, der Tod, mir Erleichterung verschaffen möge. Aber bald darauf boten mir zu meinem Leidwesen zwei der Weißen etwas zu essen an. Und als ich mich weigerte zu essen, hielt mich einer von ihnen an den Händen fest und legte mich quer über die Winde, glaube ich, und fesselte meine Füße, während der andere mich schwer auspeitschte. So etwas hatte ich noch nie erlebt.
Und obwohl ich, da ich das Wasser nicht gewohnt war, dieses Element natürlich fürchtete, als ich es zum ersten Mal sah, so wäre ich doch, wenn ich die Netze hätte überwinden können, über die Seite gesprungen. Aber ich konnte es nicht. Und außerdem pflegte die Mannschaft uns, die wir nicht an die Decks gekettet waren, sehr genau zu beobachten, damit wir nicht ins Wasser sprangen. Und ich habe einige dieser armen afrikanischen Gefangenen gesehen, die sehr schwer geschnitten wurden, weil sie es versuchten, und stündlich gepeitscht, weil sie nicht aßen. Das war auch bei mir oft der Fall. Wenig später fand ich unter den armen angeketteten Männern einige aus meinem Volk, was mich ein wenig beruhigte. Ich erkundigte mich bei ihnen, was mit uns geschehen sollte. Sie gaben mir zu verstehen, dass wir in das Land dieser Weißen gebracht werden sollten, um für sie zu arbeiten. Da wurde ich etwas munterer und dachte, wenn es nicht schlimmer wäre als Arbeit, wäre meine Lage nicht so verzweifelt. Aber dennoch fürchtete ich, dass man mich zu Tode bringen würde, denn die Weißen sahen so wild aus und verhielten sich auch so, wie ich dachte. Denn ich hatte noch nie bei irgendeinem Volk solche Beispiele brutaler Grausamkeit gesehen. Und das nicht nur uns Schwarzen gegenüber, sondern auch bei einigen der Weißen selbst. Insbesondere sah ich, wie ein Weißer, als wir an Deck sein durften, mit einem großen Seil in der Nähe des Fockmastes so unbarmherzig ausgepeitscht wurde, dass er daran starb. Und sie warfen ihn über die Bordwand, wie sie es mit einem Tier getan hätten.
Ja, also wir sehen diese unglaubliche Verrohung, die ihr hier beschreibt, die eben auch eine Folge der Sklavengesellschaft ist. Also wir, sobald du wie dann in der Karibik und so immer diese extreme Minderheit hast, die über eine extreme Mehrheit von Sklaven herrscht, kommt die Paranoia der Minderheit, dass ja eine Rebellion kommen könnte, wie das ja auch immer wieder passiert ist. Und das rechtfertigt dann immer die schlimmste Grausamkeit, weil man sagt, wir müssen ja unsere Dominanz bewahren und die extreme Entmenschlichung des anderen ist die notwendige Rechtfertigung, habe ich den Eindruck, um das zu rechtfertigen. Also aber da reden wir vielleicht nachher nochmal separat drüber.
Soll ich den Rest noch lesen?
Oder du kannst auch den Rest noch vorlesen. Dann haben wir erstmal jetzt einen guten Eindruck bekommen von ihm, wie er auf das Schiff gekommen ist. Ja.
Die Enge des Ortes und die Hitze des Klimas, die zu der Zahl der Menschen auf dem Schiff hinzukam, das so überfüllt war, dass jeder kaum Platz hatte, sich umzudrehen, ließen uns fast ersticken. Dies führte zu einer starken Transpiration, sodass die Luft bald durch eine Vielzahl widerlicher Gerüche zum Atmen ungeeignet wurde und eine Krankheit unter den Sklaven ausbrach, an der viele starben, dass sie der unvorsichtigen Habgier ihrer Käufer zum Opfer fielen. Diese elende Situation wurde noch verschlimmert durch die unerträglich gewordenen Ketten und den Dreck in den notwendigen Wannen, in die die Kinder oft fielen und fast erstickten. Die Schreie der Frauen und das Stöhnen der Sterbenden machten das Ganze zu einer fast unvorstellbaren Schreckensszene. Zum Glück für mich selbst war ich hier bald so tief gesunken, dass man es für notwendig hielt, mich fast immer an Deck zu halten. Und wegen meiner extremen Jugend wurde ich nicht in Fesseln gelegt. In dieser Situation rechnete ich jede Stunde damit, das Schicksal meiner Kameraden zu teilen, von denen einige fast täglich an Deck gebracht wurden, wo sie dem Tode nahe waren, und ich begann zu hoffen, dass mein Elend bald ein Ende haben würde.
Ja, also was soll man dazu sagen? Extrem schrecklich, was da anderen Menschen angetan wird, zugunsten von irgendeiner Art von früher Marktlogik.
Oder? Ja, und auch gerade, dass es so schrecklich an Bord, also ich glaube, es sind auch wirklich viele Sklaven dann auch einfach über Bord gegangen, freiwillig und ertrunken. Alles besser als Versklavt zu bleiben.
Als das.
Auf dem Grund des Atlantiks, glaube ich, auch noch einige Knochen. Das ist, ja.
Ja, insgesamt. Und also wie viele Leute auf dem Transport zu den Schiffen gestorben sind, weiß ja auch keiner zum Beispiel. Ne? Also aktuellen Schätzungen zufolge wurden innerhalb von den 400 Jahren, in denen der transatlantische Sklavenhandel, nur der transatlantische Sklavenhandel, wir reden nicht über Indischer Ozean, wir reden nicht über Ostafrika, wir reden nur über den transatlantischen Sklavenhandel hier, ja, etwa 12 bis 12,8 Millionen Afrikaner über den Atlantik verschifft. 12,8 Millionen Menschen in 400 Jahren. Die Zahl der von den Händlern gekauften Sklaven war natürlich wesentlich höher, aber wegen der eben beschriebenen hohen Sterblichkeit, Suizidrate aufgrund der schrecklichen Bedingungen und eben auch einfach dem gezielten Ermorden von Menschen, die sich geweigert haben zu essen oder irgendwie geweigert haben, waren die mit extrem hohen Sterblichkeit verbunden. 1,2 bis 2,4 Millionen Menschen starben während der Überfahrt und weitere Millionen in den Lagern in der Karibik und nach der Ankunft in der Neuen Welt. Millionen weitere Menschen starben dabei, wie eben gesagt, schon durch die Sklavenüberfälle, die Kriege, die ausgelöst wurden, um der ganzen Sache nachzukommen und dem Transport hin zur Küste an sich. Das heißt, Millionen Menschen. Wir reden hier nicht mehr von den paar Tausend oder den paar Hundert, die Portugiesen ursprünglich da mal, womit das losging, sondern sobald dieser Stein eben losgetreten wurde, wurde das zu einem ja, extremen Ding. Ich höre, wenn wir dieses Thema besprechen, wir haben schon bei der ersten Folge so einen Kommentar auf YouTube bekommen, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der so ein bisschen gesagt hat, naja, Sklaverei gab es ja schon immer und haben die Europäer nicht erfunden und so und wir haben es nur abgeschafft. Das war der Kommentar irgendwie. So sehr selbstbeweihräuchernd und sich selber von allem. Ein sehr problematischer Kommentar. Grüße gehen raus an den Typen mit der Deutschlandflagge im Emoji, der uns da kommentiert hat.
Ja, die Europäer haben es wahrscheinlich nicht erfunden, aber jetzt, wenn man sich den transatlantischen Sklavenhandel anschaut, die Dimension, das war schon was, ja, das hat es früher nicht so gegeben. Ich weiß nicht, ob es das heute so gibt. Wahrscheinlich nicht.
Und sie musste es erfinden und es gab lokal, gab es, wie wir das schon immer wieder darauf hingewiesen haben, wo wir in der ersten Folge Beispiele aus der westamerikanischen Küste besprochen haben, von eben in Stammesgesellschaften, dass es da eben eine Vielzahl von Möglichkeiten gab und immer wieder Stämme gab, die das praktiziert haben mit der Sklaverei und so und welche, die das nicht praktiziert haben oder generell mit Sklaverei. Und genauso war die Lage in Westafrika eben auch, bevor der transatlantische Sklavenhandel losgeht. Der Historiker Walter Rodney hat in frühen europäischen Berichten über die Region Oberguinea zum Beispiel keine Sklaverei oder nennenswerte häusliche Leibeigenschaft gefunden. Und I.A. Akin-Yogbin behauptet, dass aus den europäischen Berichten hervorgeht, dass der Sklavenhandel an der von den Yoruba und der kontrollierten Küste, da also im Nigeria-Bereich, vor der Ankunft der Europäer keine große Rolle gespielt hat. Der Vorwurf ist, glaube ich, auch nicht oder sollte nicht sein, dass die Europäer irgendwie die Sklaverei erfunden hätten. Damit tut man sich tatsächlich, glaube ich, zu sehr selber beweihräuchern, eine dieser schrecklichen alten Menschheitsinstitutionen für sich zu beanspruchen. Das gab es tatsächlich eben, also war lokal unterschiedlich, je nach Region, wie das praktiziert wurde. Was du auf jeden Fall nicht hattest, war diese große Plantagen- und Produktionssklaverei, die Grundlage für den transatlantischen Sklavenhandel dann gelegt hat. Diese Verschleppung, die neue Dimension zahlenmäßig, wie wir gesehen haben, mit den Millionen von Menschen, gleichzeitig aber auch die neue Form der Entmenschlichung. Du bist kein Mensch mehr und das Ganze wird jetzt eben auch rassisch festgeschrieben, auf eine Art und Weise versucht zu rechtfertigen, warum man das eben macht. Ich sehe das tatsächlich mittlerweile, je mehr ich darüber lese, so rum, dass der Rassismus als notwendiger mentaler Mechanismus erwächst, wenn die gesamte Wirtschaft auf Sklaverei aufbaut und eben die Sklaverei gezielt von Menschen aus einer Weltregion in dem Fall, dass sich das damit eben auch einschleift.
Ja, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Vielleicht tun wir das einfach hier an der Stelle. Also natürlich. Also man könnte sich jetzt fragen, ja, warum haben die denn Menschen aus Afrika versklavt? Warum haben sie nicht einfach, keine Ahnung, warum haben sie nicht nach Asien geschaut? Was weiß ich. Und natürlich hat der Rassebegriff auch eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Eben, wie du sagst, einmal als Rechtfertigung. Und ich meine, dieser Rassebegriff existiert ja bis heute, auch wenn es gibt ja keine menschlichen Rassen, es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür, aber trotzdem existiert unser Bild davon ja irgendwie immer noch, dass es Unterschiede gibt. Dabei ist, dass das wird rein oberflächlich festgelegt, ob es aufgrund der Hautfarbe ist oder irgendwelcher körperlicher Merkmale. Aber letztendlich ist es ein großes Fabulieren.
Da wird immer Genotyp und Phänotyp verwechselt, aus dem Bio-Unterricht 10. Klasse irgendwie. So, also einmal die genetische Basis und dann einmal das Aussehen. Und wenn du den Genotyp anschaust, dann haben halt zwei Menschen, die du von irgendwo auf dem Planeten dir auspickst, oft mehr gemeinsam, also genetisch, als Menschen, die direkt nebeneinander wohnen in einer Community. Aber gleichzeitig ist natürlich der Phänotyp das, was man, du kannst von außen keine Gene sehen. So, ne? Deswegen wird von außen da von dem Phänotyp irgendwas auf den Genotyp abgeleitet und wir wissen halt mittlerweile, dass das Quatsch ist. Also hört euch gerne unsere Folgen zur Eugenik an, gerade die zweite Folge, der, wo es nochmal um The Bell Curve ging. Ja, also das sind rassistische Konzepte, die wissenschaftlich keine Basis haben.
Genau. Aber zu der Zeit des transatlantischen Sklavenhandels, ja, hat man dieses Konzept der Rasse aus dem Tierreich einfach auf Menschen übertragen und dann die menschlichen Rassen auf so einem Pfeil angeordnet. Und an der Spitze dieses Pfeils waren natürlich die Europäer, wie auch sonst. Und an der Ende dieses Pfeils die afrikanischen Menschen, die, oh, ich kann auch mal ein Zitat vorlesen, auch von Hegel unter anderem, was er so gedacht hat. Einen Moment. Über solche Gestalten, sagte Hegel, sie seien Statuen ohne Sprache und Selbstbewusstsein. Menschliche Wesen, die unfähig seien, sich endgültig von der Tiergestalt zu befreien, mit der sie vermengt waren. Im Grunde liegt es in ihrer Natur, etwas in sich zu bergen, das bereits tot sei. Solche Gestalten seien das Kennzeichen vereinzelter, ungeselliger Völkergeister, die in ihrem Hasse sich auf den Tod bekämpfen, sich nach Art der Tiere zerfleischen und vernichten. Eine noch schwankende Art von Menschheit, die Menschwerden und Tierwerden miteinander vermengen und letztlich ein Selbstbewusstsein ohne Allgemeinheit besitze. Andere räumten barmherziger ein, dass solche Wesen nicht gänzlich ohne Menschlichkeit seien. Diese noch im Schlaf liegende Menschheit habe sich noch nicht an das Abenteuer der von Paul Valéry sogenannten unüberbrückbaren Kluft gewagt. Es sei aber möglich, sie auf unseren Stand zu erheben. Diese Bürde gebe uns jedoch keineswegs das Recht, ihre Unterlegenheit auszunutzen. Vielmehr erwachse uns daraus eine Pflicht, nämlich ihr zu helfen und sie zu schützen. Genau das mache das koloniale Unternehmen zu einem zutiefst zivilisatorischen und humanitären Werk, und die unvermeidlich damit verbundene Gewalt könne nur moralischer Natur sein. Ja, das ist ziemlich krank.
Ja, ja.
Also, aber es hat... Also es ist eine sehr abstruse Rechtfertigung für dieses ganze Unterfangen der Sklaverei. Aber wenn du dein Gegenüber nicht mal als Menschen siehst, macht es das natürlich viel einfacher, die auszubeuten.
Ja, und es gab seit dem 15. Jahrhundert, gerade von der spanischen Halbinsel in der Zeit der Reconquista, einen Dominikanermönch namens Annius von Viterbo, und der in seinen Schriften immer wieder auf den Fluch des Ham aus der biblischen Geschichte der Versklavung hingewiesen hat, um die Unterschiede zwischen Europäern und Afrikanern zu erklären. Mhm. Annius, der generell häufig von der Überlegenheit der Christen gegenüber den Sarazenen geschrieben hat, als guter Reconquista-Autor, behauptete, dass die Schwarzen aufgrund des Fluchs des Hams, der ihnen auferlegt wurde, dauerhaft unweigerlich von Arabern und anderen Muslimen unterjocht bleiben würden und versklavt werden. Und deswegen, weil die sogar von den heretischen Muslimen versklavt werden, und die Sarazenen sind ja schlechter als die Christen, müssen sie auf der Stufe noch eine Stufe tiefer stehen. Und da wurde dann so eine Proto-Dreiteilung aufgemacht aufgrund biblischer Referenzen. Na, der Fluch des Ham, sagt es dir was?
Sagt mir es gerade nichts, nee.
Dann Ham ist in der Bibel, im Alten Testament, der mittlere von den drei Söhnen Noahs, der auch als Vater Kanaans bezeichnet wird. Und dann, ich lese jetzt vor, Genesis 9, 21 bis 27. Als Noah sich an vergorenem Rebensaft betrunken hatte, sah ihn sein Sohn Ham entkleidet im Zelt liegen. Er erzählte seinen Brüdern davon, die ihren Vater mit abgewandten Gesichtern zudeckten. Als Noah davon erfuhr, verfluchte er Hams Sohn Kanaan. Hams Sohn Kanaan. Zugleich wurden Sem und sein Bruder Japhet durch einen besonderen Segen des Vaters ausgezeichnet, da sie ihn zugedeckt hatten. Das ist eine sehr umstrittene Stelle, wo es je nach Übersetzung eben darum geht, dass er nur seinen betrunkenen Vater nackt gesehen hat, also betrunken bis zur Bewusstlosigkeit anscheinend, oder ob es das Bild der Nacktheit ein Bild für den Inzest mit der Mutter sei, oder ob er tatsächlich mit seinem Vater geschlafen hat in der Szene mit Noah. Oh, das ist sehr umstritten. Auf jeden Fall wurde diese Versklavung, wurde diese Szene dann eben genutzt, dieser Fluch, dass das Schwarzsein eine Folge, die Hautfarbe eine Folge des Verfluchtseins durch Noah wäre, weil es da eben zu dieser umstrittenen, betrunkenen Szene kam. Nur um die biblische Rechtfertigung, falls ihr mal was über den Fluch des Ham lest, darum geht's da. Ja, ich fände es spannend eigentlich, was... Moment, ich bin im falschen Dokument. Nicht mein. Ich fände es spannend, was Ulauda Equiano zu dem Hegel-Zitat zu sagen hätte.
Also es war kein direktes Zitat von Hegel, das kommt aus den Kritik der schwarzen Vernunft von Achille. Kann ich euch auch ans Herz legen. Ja. Es ist harter Tobak, es geht um Rassismus und Kolonialisierung, aber er hat einige spannende Ideen da drin auch, die wir hier jetzt nicht alle unterbringen, weil es geht dann auch um die Plantage, um die Kolonie. Das würde alles zu weit führen wahrscheinlich, aber das ist Stoff für neue Folgen, glaube ich.
Ja. Auf jeden Fall. Sehr spannend. Der Kolonialismus steht ja auch noch groß auf unserer Liste. Was man jetzt bei diesem ganzen Handelsding, wir haben jetzt über die Portugiesen, über die Spanier und die Engländer geredet hauptsächlich, da waren natürlich auch alle anderen europäischen Handelsnationen mit beteiligt. In der Reihenfolge des Handelsvolumens waren die wichtigsten Nationen Portugal, Großbritannien, Spanien, Frankreich, die Niederlande, die Vereinigten Staaten und Dänemark. Dänemark ist die alte Wikinger-Tradition, werden da fortgeführt. Und natürlich auch schwedische und brandenburgische Kaufleute waren daran beteiligt. Also die Hanse, also Hamburg und so. Schöne, schöne alte Stadt hier, Kontor und so. Das wurde alles mit diesen Gewinnen aufgebaut und schön gemacht. Ich habe noch einen kleinen Ausschnitt, dass im Jahr 1518 Kaiser Karl V. dem flämischen Kaufmann Lorenzo de Gorrevaux erlaubt hat, 4000 Sklaven aus Afrika über den Atlantik nach Amerika zu verschiffen. Und Ende des 18. Jahrhunderts und fast das gesamte 19. Jahrhundert hindurch wurde dann auch Katalonien, sehr spannend, zur treibenden Kraft hinter dem Handel mit afrikanischen Sklaven in die spanischen Kolonien in der Karibik. Und etwa die Hälfte, also das wurde natürlich hier unter Spanien mit subsumiert, aber hauptsächlich Katalonien, wenn wir Spanien sagen. Ja, und ungefähr die Hälfte der Prachtbauten in Barcelona heute wurden direkt aus den Gewinnen aus dem Sklavenhandel finanziert. Das heißt, nächstes Mal, wenn ihr in Barcelona seid und die schöne Altstadt genießt, denkt dran.
Aus Blut erbaut.
So schön Leuten den Urlaub kaputt zu reden. Genau, ist so schön den Leuten alle Urlaubsziele schlecht zu reden. Das ist Teil der Aufgabe unseres Podcasts. Wir sind Anti-Travel-Influencer. Wir reden euch, schickt uns ein, wohin ihr in Urlaub fahrt. Guck mal, eine Folge für die nächste Urlaubssaison vorbereiten nächstes Jahr. Ihr schickt uns hin, wo ihr in Urlaub fahrt und wir bereiten euch die schlimmsten Verbrechen des Ortes vor, damit ihr gut euch mit den Locals in den Bars unterhalten könnt. Das ist immer ein guter Gespräch. Hier, ich habe noch ein schönes Zitat von Dr. Gilbert D. Chang von der Forschungsgemeinschaft Africa Multiple in Bayreuth.
Der neue transatlantische Sklavenhandel machte aus den Afrikanern Objekte, die als Waren für die Europäer angesehen wurden. Millionen afrikanische Menschen wurden darauf reduziert, Arbeitskräfte für die europäischen Plantagen in Europa, in den Amerikas und der Karibik zu sein. Über einen Zeitraum von mehr als 400 Jahren wurden über 15 Millionen Männer, Frauen und Kinder zum Opfer des transatlantischen Sklavenhandels.
Ja, und die Auswirkungen waren, wie wir schon beschrieben hatten, eben vielschichtig. Also diese wirtschaftlichen Anreize haben halt nachträglich nicht nur irgendwie Amerika verändert und die Karibik, sondern eben halt auch vor allem Westafrika nachhaltig geprägt. Und das ist viel zu wenig dokumentiert, da wissen wir auch viel zu wenig drüber, was da alles an Prozessen dann im Hinterland losgetreten wurde, weil sich dort eben über diese 400 Jahre eine absolute Atmosphäre der Gesetzlosigkeit und Gewalt entwickelt hat. Also es gibt eine Entvölkerung ganzer Landstriche, anhaltende Angst über 400 Jahre vor der Gefangenschaft und eine wirtschaftliche und vor allem landwirtschaftlich sesshafte Existenzen wurden damit halt, kannst nirgendwo deinen Bauernhof aufbauen, kommt immer irgendjemand vorbei und versucht dich zu versklaven. Was soll denn die Scheiße, ganz ehrlich? Und ja, der sehr große Prozentsatz von den Leuten, die verschleppt wurden, waren eben auch Frauen im gebärfähigen Alter und junge Männer, die normalerweise Familien gegründet hätten, ne, die dort irgendwie Lokalstruktur was aufgebaut hätten. Und die Leute, die dann zurückgelassen wurden, waren halt in der Regel ältere Menschen, behinderte Menschen, Leute, die andersweitig abhängig waren. Und damit hast du eben so eine Entkernung der Gesellschaft, wenn das über Generationen hinweg immer wieder passiert. Ja, und im Gegenzug dazu hast du halt die Riesengewinne von Einzelpersonen, Unternehmen und Ländern, die dadurch sehr großen Reichtum erwirtschaftet haben in Europa. Und letztlich haben aber die brutalen Bedingungen des Menschenhandels und die große Anzahl der Todesopfer, die damit einhergingen, angefangen, organisierten Widerstand gegen den Handel hervorzurufen. Und damit kommen wir jetzt zu einer etwas positiveren Phase dieser Folge, nämlich den allmählichen Wandel in Europa und die Abschaffung der ganzen Sache. Also die Frage ist ja eigentlich, warum wurde das, nachdem es jahrhundertelang akzeptiert und für normal befunden war, im 18. Jahrhundert plötzlich zu etwas, was als abscheulich angesehen wurde und das zur, ja, die Abschaffung irgendwie provoziert hat. Woran denkt man als erstes?
Bei der Abschaffung von der Sklaverei, naja.
Ja, also das Grund dafür, wenn man dich jetzt so in einer Geschichtsklausur fragen würde oder was weiß ich bei Wer wird Millionär?
Also ich
kann es ja leider keine Kredit.
Ja. Also die Revolution in Haiti war ja mit Sicherheit auch ein Auslöser. Das hatte schon Strahlkraft.
Das hatte Strahlkraft, aber das war ja auch, im Endeffekt wurde Haiti dann ja vom Westen trotzdem blockiert und benachteiligt, wo es nur ging langfristig. Um es ihnen so schwer und so schlecht, damit es ihnen so schlecht geht wie möglich, damit kein anderer sich diesem Beispiel annimmt. Ne? Und wenn wir uns Haiti heute anschauen, ist ein absoluter Failed State mit ermordeten Präsidenten und internationalen Söldnern und Gangs, die die Straßen beherrschen. Und ich glaube, also das Einzige, ich glaube, die am wenigsten lebenswerte Stadt ist die Hauptstadt von Haiti oder so, mit Papua-Neuguinea zusammen. Weil, ja, also kompletter Failed State einfach, ja. Weil da natürlich, also die Kredite, die aufgenommen haben, nach was weiß ich, will ja ein Bürgerkrieg und nachdem jeder mal eine Invasion gestartet hatte und es nicht geschafft hatte und so, also da reden wir separat gern mal drüber. Generell dachte ich, dass du Aufklärung sagen würdest, aber ich habe einen sehr spannenden Verweis darauf gefunden, nämlich dass anlässlich des 200. Jahrestags der Französischen Revolution 2001 an der Sorbonne, der an der Sorbonne lernende französische Philosoph Louis Salam Moulin darauf aufmerksam gemacht hat, sehr schön zum Jahrestag, dass keinem der Aufklärer an der Abschaffung der Sklaverei in den französischen Kolonien gelegen war. Also weder Diderot, Montesquieu noch Rousseau, keiner hat sich dafür eingesetzt. Die eine bekannte Ausnahme ist der Marquis de Lafayette, den wir ja auch kurz in unserer Bastille-Folge besprochen haben, der die französischen Flaggen designt hat und in der amerikanischen Revolution eben mit beteiligt war und Freimaurer war mit George Washington in der Feldloge und so bei den Unabhängigkeitskriegen. Und der Philosoph Salam Moulin hält die Einstellung zur Sklavenfrage und zu Menschenrechten, Freiheitsrechten für schwarze Mitbürger für den entscheidenden Schwachpunkt im aufklärerischen Anspruch auf die als universell propagierten Menschenrechte. Aber universell ist halt immer mit diesem kleinen Asterix dahinter, außer für die Kolonien, weil die machen uns richtig viel Geld mit dem Zucker.
Ja.
So. Menschenrechte für alle außer Hispaniola. Das hat natürlich dann nicht gut funktioniert mit der Revolution in Haiti, aber da haben wir eben diesen riesen Gegenspruch, diesen Widerspruch immer und dass Aufklärung halt nicht automatisch Abolitionismus bedeutet.
Ja.
Tatsächlich haben, glaube ich, so Berichte von Alua Equiano zum Beispiel oder so viel mehr dazu beigetragen, dass es am Ende dann abgeschafft wurde. Ich habe ja noch ein Zitat rausgesucht, das ein bisschen über den weiteren Verlauf und das kurz abbindet, seine Autobiografie.
Nachdem Olauda Equiano nach Virginia transportiert worden war, wurde er von einem englischen Marineoffizier gekauft. Er hielt den Namen Gustavus Wasser und bot ihm die Möglichkeit, sich zu bilden, während er als Diener an Bord eines Schiffes diente. Später wurde er an einen Quäkerhändler verkauft, der ihm die Möglichkeit gab, Handel zu treiben und seine eigene Freiheit zu erlangen. Nachdem er seine Freiheit erkauft hatte, reiste er nach London, wo er sich niederließ und sich in Gruppen engagierte, die den Handel mit versklavten Menschen unterbinden wollten. Equianos Buch war bemerkenswert, weil er über seine Kindheit in Westafrika schreiben konnte, bevor er gefangen genommen wurde. Und er beschrieb die Schrecken des Sklavenhandels aus der Perspektive eines seiner Opfer. Die Argumente, die Equiano in seinem Buch gegen den Sklavenhandel vorbrachte, wurden von britischen Reformern aufgegriffen, denen es schließlich gelang, ihn zu beenden.
Ja, und die 1807 wird dann vom Parlament in Großbritannien ein Sklavenverbot offiziell verabschiedet und in den 1834 wird dann die Sklaverei selbst verboten, also ursprünglich der Sklavenhandel mit den Kolonien und dann 1834 die Sklaverei selbst. Dafür wurden dann die Eigentümer von Sklaven im British Empire aber großzügig entschädigt. Spannenderweise nicht die Sklaven, sondern die Sklavenbesitzer wurden dann im Abolitionismus dafür entschädigt, dass sie dass man ihnen ihre Arbeitskraft befreit, dass sie die dafür bezahlen müssen jetzt, dass die arbeitet. Und ja, also großzügige Entschädigung nur für die Sklavenhalter und dann eben auch langfristig die Kampagne des British Empire an der Westküste Afrikas und so das British Empire großzügig auszuweiten auf alle Bereiche, die noch nicht kolonialisiert waren und Sklavenhandel betrieben haben. Weil man hatte jetzt natürlich einen perfekten Grund, um zu sagen, wir sind jetzt tatsächlich auf der richtigen Seite der Geschichte, wie ich meine. Aber das wird dann gleich wieder dazu benutzt, um zu sagen, naja, wir müssen jetzt mit Kanonenbooten und Waffen in der Hand die anderen auch sofort dazu unter unseren Einflussbereich zwingen, damit sie das jetzt auch sofort aufhören, was wir bis vor 5 Jahren noch selbst großartig praktiziert haben. Also
selbst mit dem Verbot, die Kolonien haben ja weiter bestanden und auch da gab es...
Gerade Brasilien wurde bis ins späte 19. Jahrhundert, also da wurden ja super lange noch Menschen nach Brasilien, auch von den, also auch eines der letzten Länder, die es dann offiziell abgeschafft haben, weitergebracht. Und die Plantagen haben sich dann zum Beispiel auch nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, nachdem Sklaverei in den Südstaaten dann teilweise abgeschafft wurde, hat sich da auch einfach dann viel nach Brasilien verlagert und so, wo dann einfach weiter dort Business gemacht wurde, Business as usual. Und auch in der letzten kontinentaleuropäischen Bastion der Sklaverei, nämlich in den beiden südosteuropäischen Fürstentümern Moldau und Walachei, wurde die Sklaverei erst 1855 und 1856 abgeschafft. Dort waren ausschließlich Angehörige des Volkes der Roma versklavt. Die Besitzer der ca. 250.000 Sklaven wurden auch dort entschädigt, die befreiten Sklaven nicht. Und in der nächsten Folge, weil mich das bei der Recherche wirklich überrascht hat und ich da viel gelernt habe, würde ich gerne in der nächsten Folge mit euch einen kleinen Ausflug machen in die Geschichte der Roma generell und dann eben speziell mit dem Blick auf die Zeit der Sklaverei in der Walachei und in der Moldau. Region und genau, also das wäre mein Projekt für die kommende Folge.
Ja, hört sich doch spannend an. Ja, also ich glaube, dass wir jetzt doch ganz gut zumindest so einen Überblick bieten konnten zum Thema transatlantischen Sklavenhandel. Natürlich könnte man da jetzt noch ewig weiter erzählen wahrscheinlich. Falls ihr euch irgendwie eine Folge zu einem speziellen Thema wünscht, das ist auch hier mit dranhängt, sei es irgendwie Rassismus, die Kolonie an sich oder ja, was auch immer euch einfällt, lasst es uns wissen. Vielleicht können wir das dann auf den Weg bringen.
Revolution in Haiti würde ich gerne noch in den Korb werfen mit Ideen.
Auf jeden Fall. Und ja, also es ist eigentlich fast unvorstellbar, dass das Ganze, muss ich sagen, es ist pervers, diese Mischung aus Marktlogik, Bürokratie und Rassismus, die zu diesem Konstrukt geführt hat, von dem Europa eigentlich bis heute profitiert. Das ist ja das Krasse in meinen Augen. Also es war so einschneidend und trotzdem, weiß nicht, also es ist schon lange her für uns, aber die Auswirkungen einfach bis heute spürbar. Ja.
Ja, und es ist halt auch noch nicht vorbei. Also da werden wir dann in der nächsten Folge, denke ich, am Ende noch drüber reden, dass wir eben, ja, sehr, sehr viel versklavte Menschen heutzutage haben und in absoluten Zahlen wahrscheinlich mehr als jemals zuvor. Und wir in einer Welt der versteckten Sklaverei auch leben, in der man es oft einfach nicht sieht, aber es das trotzdem existiert. Ich glaube, wir werden da nicht zu tief. Vielleicht können wir da, wenn ein Experte für moderne Sklaverei zuhört oder er in einer NGO arbeitet, die sich damit einsetzt oder so, kommt gerne mal, schreibt uns eine Mail, kommt gerne mal hier in den Podcast und klärt uns noch ein bisschen weiter darüber auf. Ich werde das nächstes Mal in der Folge nur anschneiden können, aber genau, für so eine Folge wären wir auf jeden Fall auch mal offen, falls da jemand jetzt gerade zuhört. Ansonsten ganz wichtig, vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen. Wir haben ein paar neue Patreons dazu bekommen. Von den Leuten, die genannt werden wollen, bedanken wir uns beim cooleren Herr Fischer vom Arden-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Didi und jetzt neu dabei auch Petrosilius Zwackelmann. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank an alle, die uns stumm unterstützen und nicht genannt werden wollen. Also ein genauso großes Dankeschön an euch alle. Für alle, die uns dieses Projekt hier, den Podcast, unterstützen wollen, zahlt gern ein Bier pro Monat oder gebt uns 2 Bier pro Monat aus oder 5 Bier, je nachdem, wie viel Geld ihr übrig habt. Und ansonsten, wenn ihr kein Geld übrig habt, teilt das Ganze einfach mit Leuten, die sich dafür interessieren könnten, andere Menschen, die das interessiert und die hier dann Freude haben könnten beim Joggen, Hund ausführen, Autofahren oder Kochen oder was auch immer ihr sonst so macht, während ihr uns hier zuhört. Genau. Ja, so viel dazu. Wir sehen uns nächstes Mal in der Walachei.
Bis dann.